da war ich damals halt dann echt halt süchtig nach. Ne? Aber ich war nach so einem Festival, war ich dann total glücklich, aber auch total traurig, weil da so viel Glücksgefühle ausgeschüttet worden sind, dass du dann danach auch immer erstmal wieder ein paar Tage down warst und dann geht's aber dann sofort dann wieder am Donnerstag dann sofort schon wieder so zum nächsten Festival. Ja.
Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute Musikfestivals. Was macht sie so besonders? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zur neuen Folge Obligato und leider auch zur vorerst letzten Folge von Obligato. Nach einem Jahr und 24 Episoden wird nach dieser Folge zum Thema Festivals erst einmal Sendepause sein. Aber wir blasen hier kein Trübsal, sondern erfreuen uns am letzten Thema, welches mir auf jeden Fall sehr am Herzen liegt, denn ich bin großer Fan von Musikfestivals. Splash Festival, Hurricane, Vainstream, Apple Tree Garden, Haldern Pop Festival, Ruhr Reggae Summer, Juicy Beats, Tempelhof Sounds, Tape Fabrik, Out for Fame Festival, CO Pop, New Fall Festival. Also, wenn ich mal so zurückschaue, habe ich schon viele verschiedene Festivals besucht. Laut einer Bundesstatistik aus dem Jahr 2017 gibt es übrigens 1641 Festivals und Festspiele in Deutschland, zu denen mindestens 1000 Besucherinnen und Besucher kommen. Wahrscheinlich sind noch ein paar dazugekommen, aber über 1600 Festivals, das ist eine enorme Zahl und theoretisch kann man damit jedes Wochenende im Jahr über 30 Festivals anschauen. Allerdings findet natürlich ein Großteil im Sommer statt und damit wird das Vorhaben, alles zu sehen, noch viel unmöglicher. Erste Festivals gab es laut der Statistik in Deutschland übrigens schon in den 20er Jahren. So richtig los ging es dann aber mit Musikfestivals ab den 1970er Jahren und seitdem kamen einige dazu. Es gibt dabei Eintagesfestivals, aber auch zwei wochenlange Festivals und natürlich den Klassiker drei Tage lang. Ich habe euch die Statistik vom Bund auch verlinkt, falls ihr noch mehr Bock auf Zahlen habt. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Wenn ich mich erinnere, hat meine Faszination für Festivals wohl angefangen, als mein großer Bruder zu Rock am Ring gefahren ist und ich das Ganze dann alleine vorm Fernseher bei Viva oder MTV verfolgt habe. Ich war dann zwar selber später nie bei Rock am Ring, aber die Geschichten von meinem Bruder und die Eindrücke aus dem Fernsehen haben mir auf jeden Fall gezeigt, zu sowas musst du auch hin, wenn du alt genug bist. Und so bin ich zunächst auf dem Ruhr Reggae Summer 2011 in Mülheim an der Ruhr gewesen und im gleichen Jahr im August zum ersten Mal auf dem Haldern Pop Festival am Niederrhein. Man muss ja klein anfangen. Mein erster Gast ist Gerrit Staschewski. Er ist Fotograf und Filmemacher und Erfinder des Kanals Pod Originale, der sich mit Charakteren wie VfL Jesus, dem Tankwart AD oder Glockenhorst großer Beliebtheit vor allem bei Fußballfans und im Ruhrgebiet erfreut. Bei den Pod Originalen geht es viel um den VfL Bochum, die Nationalmannschaft und generell das Fußballfantum. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, denn Gerrit Staschewski ist neben dem Fußball vor allem auf Konzerten und Festivals anzutreffen und genau darum soll es ja auch heute gehen. Er und ich haben gemeinsam, dass quasi alles mehr oder weniger auf dem Haldern Pop gestartet ist.
Das erste Festival, was ich besucht habe, war das Haldern Pop Festival 2003. Und ich bin halt im Nachbardorf Meerhoog groß geworden. Und erfahren davon habe ich tatsächlich noch wirklich analog über Plakatwerbung. Also weil unser Dorf Meerhoog ging dann auch ganz viele Plakate halt so zu Haldern Pop. Und das fiel mir dann schon auf so 98, 99, die Plakate fielen mir jedes Jahr auf und da waren dann damals so Bands wie Travis oder Sportfreunde Stiller und 2003 dachte ich dann mal, da war ich dann gerade 16, dachte ich, ey, da muss ich jetzt doch mal selber hin, aber tatsächlich noch durch analoge Plakatwerbung halt an so Ampeln und so.
Ich habe ihn dann gefragt, ob er davor überhaupt eine Vorstellung von Musikfestivals im Allgemeinen hatte.
Ja, nicht so wirklich. Also klar kannte man immer irgendwelche Stories so von Woodstock oder ich bin ja 86 geboren, also Kind der 90er, und da war ja so die Zeit Viva 2, hat man immer schon mal irgendwelche Mitschnitte so von Sachen gesehen, aber so richtig was darunter vorstellen konnte ich mir, ja, halt so, nur so ein bisschen halt.
Aber danach wusste er genau, dass Festivals eine wichtige Rolle für ihn spielen.
Ja, absolut. Also ich habe an dem, damals war Halder noch 2 Tage, Freitag, Samstag, und ich habe am Sonntag war ich total in so einer Post-Depression, weil ich die ganzen Reize gar nicht verarbeiten konnte und habe natürlich auch viel, habe dann echt geweint und habe dann quasi echt immer die Tage runtergezählt, wann dann wieder das nächste halt dann so ist. Habe auch dann, halt dann habe ich mich so komplett so verliebt und habe mich dann so in diese Festivalwelt eingeführt, und ich habe auch das Jahr in Haldern dann auch, war auch das erste Festival und auch die ersten Konzerte, die ich halt fotografiert habe, weil ich habe immer schon bei Fußballspielen fotografiert und dort auch meine Akkreditierung gehabt. Und ich war schon halt so mit 15, 16 in Bochum unten am Spielfeld und dachte dann, ey, Haldern ist jetzt bei mir 6 Kilometer von der Haustür, und wenn ich jetzt denen eine E-Mail schreibe, kriege ich natürlich bestimmt auch so eine Fotokarte. Und dann haben die mir dann gesagt, du Gerrit, wir kennen dich nicht, du hast kein Medium hinter dir, wir haben Anfragen aus ganz Europa und haben hier nur limitiert ein Dutzend Fotopässe, wir können dir keinen Pass geben, oder warum sollen wir gerade jetzt hier einen Pass geben? Also es war so eine E-Mail, worauf man eigentlich, hätte man eigentlich nicht mehr darauf geantwortet.
Ja.
Und ich dachte, ja gut, hab irgendwie sowas dann gesagt, ja, guck mal, ich komme doch aus dem Nachbardorf und eure Philosophie ist doch auch hier Bands zu zeigen, die auch noch unbekannter sind, warum dann nicht ja so mit einem Fotografen? Und dann hat er irgendwie eingelenkt, hat mir dann eine Fotoakkreditierung gegeben, war ich halt mega stolz und hatte damals eine analoge Kamera mit und dann auch so eine erste Digitalkamera, die damals unglaubliche 1,2 Millionen Pixel hatte. Das war zu der Zeit, war das echt schon, 2003 war das schon echt, war das was, 1,2 Millionen Pixel ist heute undenkbar. Ja, und so bin ich halt dann irgendwie halt dann da reingekommen.
Nach dem Haldener ging es dann natürlich weiter.
Und meine andere krasseste Festivalerfahrung war dann erst 2005. Da war ich dann circa 18, Melt-Festival in der Nähe von Berlin. Weil dort spielte damals Underworld und Roisin Murphy, die Sängerin von Moloko. Und Moloko war so mein Soundtrack, hier The Time Is Now und Sing It Back. Und die spielten auf dem Melt-Festival. Und dann habe ich das gleiche auch da gemacht, mich einfach irgendwie akkreditiert, hier so mit Presseausweis und so, und gar kein Medium im Hintergrund, habe dann auch eine Akkreditierung gekriegt. Und das Melt war so circa 600 Kilometer weit weg. Und weiß ich noch ganz genau, mein Vater mich dann runtergefahren hat, die ganze Zeit im Auto gewartet. Und ich war halt nur einen Tag dann halt da, um halt eben Roisin Murphy live zu sehen und Underworld so. Und das war dann meine zweite Festivalerfahrung. Das war dann nochmal anders krasser Teil dann.
Ein normaler Festivalsommer bestand für Gerrit Staszewski dann im Schnitt aus 15 Festivals. Mich hat dann interessiert, ob er seit Anfang an auf jedem Festival auch fotografiert hat.
Immer schon halt fotografiert. Rückwirkend habe ich eigentlich viel, viel zu wenig fotografiert. Also ich hätte viel, viel mehr Serien noch machen müssen, allein was Teils von den Leuten anbelangt. Wenn ich mir vorstelle, auf jedem Festival damals immer nur so 30, 40 Leute die Mode stylmäßig irgendwie so fotografiert, was das heute für Zeitdokumente wären. Das ärgert mich teilweise. Teilweise habe ich so Bilder, aber mein Fokus war dann immer eher so klassisch, auch so die klassische Live-Fotografie. Und wenn du halt so jünger bist, ist das natürlich halt auch ein geiles Gefühl gewesen, dass du dann wirklich nicht nur erste Reihe bist, sondern du bist halt mal vor der ersten Reihe, du bist direkt in dem Graben und wirst quasi vom Sänger von der Bühne angespuckt beim Singen, weißt du, und dann auf dem Festival ein Rausch nach dem nächsten, das war natürlich unfassbar, genau dazwischen zu stehen, zwischen deinen Idolen und im Hintergrund das ekstatische Publikum. Und da war ich damals halt dann echt halt süchtig nach. Ne? Aber ich war nach so einem Festival, war ich dann total glücklich, aber auch total traurig, weil da so viel Glücksgefühle ausgeschüttet worden sind, dass du dann danach auch immer erstmal wieder ein paar Tage down warst und dann geht's aber dann sofort dann wieder am Donnerstag dann sofort schon wieder so zum nächsten Festival. Ja. Ne?
Bei so vielen Festivals wollte ich dann natürlich wissen, was neben dem Haldern Pop und dem Melt noch so im Programm gewesen ist.
Ende Mai war immer gut, das war dann noch, galt als Festival, aber war dann noch Indoor Electronic Beats von der Telekom. Mhm. Das war immer so Ende Mai, dann ging es halt weiter die Woche hier mit Rock am Ring, dann kam in der Regel schon halt irgendwie Pink Pop in Holland, Hurricane Festival, dann irgendwann kam das Apple Tree Garden Festival, Haldern war ja immer eher im August, du hast in Dortmund dann immer noch das Susi Beats gehabt, ja, und dann in Holland habe ich immer dann noch mitgenommen, hier Best Kept Secret, mhm, und das Down the Rabbit Hall Festival, später im August dann immer noch das Frequency in Österreich, Berlin Festival, in Berlin natürlich so, und dann immer noch mal so ein paar kleine Sachen, aber das war jetzt immer so der normale Rhythmus. So.
Ja. Und Camping, gehört das nicht auch zum Festival dazu?
Ich bin war immer zum Foto machen da und musste ja dann oftmals dann schon immer mit Laptop dann halt auch Bilder halt irgendwie verschicken, dass dann halt die Bilder online gingen da beim Rolling Stone oder musikexpress.de, und das wollte ich dann halt immer in Ruhe auch irgendwie im Hotelzimmer dann machen, und ich war in der Hinsicht eigentlich immer eher so ein totaler Anti-Camper. Also ich verstehe das alles, dass die Leute auch Spaß haben, wie ist das, aber ich wollte immer vernünftig schlafen und Zelten war ich nie so wirklich der Typ für, so, ne? Und dann, aber als ich jünger war, natürlich dann im Auto gepennt, Klassiker.
Ich wollte dann noch wissen, welche Bands er mit der Zeit so richtig hat wachsen sehen. Also Künstlerinnen und Künstler, die vorher auf einer ganz kleinen Bühne nachmittags gespielt haben und dann zum absoluten Headliner wurden. Dabei gibt er einen spannenden Einblick in das Booking von Festivals.
Ja, klar, da ist halt eine Sache natürlich halt immer 2004 Kings of Leon in Haldern. Mhm. Da haben die, glaube ich, in Haldern so Mittagssonne gespielt, so, weiß ich nicht, 15 Uhr rum. Und Kings of Leon sind ja dann wirklich so absolut durch die Decke gegangen. Und da muss ich halt wirklich sagen, hat kaum ein Festival so viele Glücksgriffe gehabt, aber auch so ein, oder anders ausgeholt. Die ganze Festival-Szenerie trifft sich ja immer im Januar in Holland, in Groningen, auf dem Eurosonic. Mhm. Das ist quasi immer das erste Festival des Jahres. Und das ist halt immer der wichtigste Branchentreff der Musikindustrie, Showcase-Festival, wo die ganzen Bands spielen, die in ihrem Land gerade so im Underground so ein bisschen für Furore sorgen, und spielen das erste Mal für internationales Publikum. Und dort entscheidet sich auch, bei welcher Band im Grunde dann der Hype entsteht oder entstehen kann. Mhm. Und dort sind alle Booker am Start. Mhm. Und die meisten Leute sind einfach da am Start, gucken möglichst viele Bands und buchen dann auch schon viele Bands, weil dann alle noch nicht wissen, wo sind die jetzt im Sommer? Mhm. Sind die jetzt einmal mega groß oder ist das immer doch noch, weißt du? Mhm. Und dann sind dann die Gagen dann teilweise halt nochmal so halt geringer. Und das hat halt Haldern unglaublich gut verstanden, dass immer ein Viertel vom Line-Up Minimum ist gefühlt immer was die beim Eurosonic quasi entdecken und was die dann einfach schon günstiger buchen. Und dann teilweise die Band sich in dem halben Jahr so entwickelt, dass sie dann im Sommer statt vielleicht 2.000 Euro auf einmal 50.000 schon kriegen würden. So.
Und auf dem Eurosonic begann auch die Geschichte, wie Gerrit Staszewski fast Tourfotograf von George Ezra wurde.
Ähnlich war das dann auch mal beim Eurosonic. George Ezra hat da gespielt in so einem kleinen Café. Das fing gerade so an, dass auch das Lied Budapest so im Radio dann halt so lief. George Ezra hat dann später irgendwie auch hier die Köln Arena ausverkauft und wirklich auf allen Festivals der Welt gespielt und wollte mich tatsächlich haben als Tourfotograf. Das ist eine unglückliche Geschichte. Ja, mit George Ezra war das dann auch, dass ich ihn dann nach dem Auftritt in den Café ein Porträt von ihm gemacht habe und hatten uns gut verstanden und hatte einen Tourmanager dabei, der totaler Fußballfreak auch war. Und irgendwie war dann eine Connection auch dann zu dem James da. Ist auch immer wichtig, sich mit dem Tourmanager halt, gut zu stellen. Naja, und dann kam George Ezra das erste Mal auf Deutschland-Tour und spielte dann in der Haldern Popbar und irgendwo in Hamburg nur so in 2, 3 kleinen Bars. Und da haben wir uns dann wieder gesehen und wir mochten uns einfach, weil ich den auch erinnert habe an irgend so einen Typ aus der Subkultur aus Bristol. George Ezra kam aus Bristol und da gab es wohl irgendeiner so außer wie ich. Und da meinte er, ich würde ihn daran so erinnern. Keiner, irgendein Türsteher, keine Ahnung. So, und dann hat George Ezra eine Tour gemacht mit dem Zug und ist in London gestartet oder Bristol gestartet nach Budapest. So, und ist dann über London, Paris, Brüssel, keine Ahnung, und wollte, dass ich mitkomme und ist überall mit dem Zug, ne, und hat dann überall Stationen gemacht und hat dann dort am Bahnhof irgendwie als Straßenmusiker gespielt und wollte schon, dass ich das begleite. Und da hatte ich aber das Pech, ich war auf dem Maifeld Derby und da hat die ARD mich begleitet und das war dann für mich irgendwie wichtiger, dieser TV-Beitrag. Dann hat er einen anderen genommen, ja, und der ist dann später halt dann natürlich seine, ist dann mit ihm dann halt natürlich groß geworden. Das hat mich im Nachhinein halt schon halt echt geärgert, weil wenn ich überlege, wo George Ezra, der ging dann so durch die Decke und hat wirklich auf den coolsten Festivals Lollapalooza in Chicago und hatte überall halt gespielt und ich wäre dann sein Mann gewesen, gar keine Frage so. Und das ist dann manchmal halt dann schon so ein bisschen ärgerlich.
Und wenn man mit ihm über Festivals spricht, dann kann man sich vor Stories kaum retten.
Weil das war für mich immer das Tollste, auf Konzerte einfach gehen, die Künstler teilweise selber kennenlernen und dann ja auch selber halt so sehen, wie groß andere wären. Jetzt anderes Beispiel, ist überhaupt nicht meine Tasse Tee, aber 2008 kannte ihn auch kaum jemand, Steve Aoki, der DJ, war irgendwo auf so einem Intro-Intim-Abend, das Intro-Magazin hat früher immer so Abende gemacht, die nannten sich Introducing. Und dann halt so 3 Bands gespielt, die halt noch eher unbekannt waren. Mhm. Und dort mal so ein DJ, Steve Aoki, der ja jedes Jahr der Headliner auf dem Perukaville ist. Steve Aoki ist heute nicht mehr mein Ding, Perukaville erst gar nicht, aber trotzdem ist es interessant, so Leute gesehen zu haben, wo die vor 200 Leuten halt dann gespielt haben. Ja. Oder Arctic Monkeys.
Hier wurde es leider etwas lauter, da wir das Interview vor der Merkur-Spielarena in Düsseldorf geführt haben und die liegt nun mal genau in der Flugschneise des Düsseldorfer Flughafens. Wer sich jetzt fragt, warum haben wir uns gerade da getroffen? Nun ja, Coldplay haben an diesem Abend in der Arena gespielt und Gerrit wollte natürlich vor Ort sein. Nach dem Flieger ging es aber mit Anekdoten nur so weiter.
Auf dem Eurosonic zum Beispiel habe ich halt mal gesehen Dua Lipa. Das war das erste Konzert von Dua Lipa überhaupt. Okay. Dua Lipa heute mit der größte Popstar der Welt. Und also wirklich unglaublich, das war das erste offizielle Konzert von Dua Lipa. Und Klaus Vier, mein bester Kumpel, die Radio-Ikone von 1Live, kannte die gar nicht. Und da habe ich ihm gesagt, komm, wir gehen da die Location Vera und gucken uns Dua Lipa an, die wird gerade so sehr gehalten. Und der hat die so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und Klaus ist dann bei so einem Eurosonic eine wichtige Person, AAA-Pass. Der Sack kam halt dann nachher auch Backstage zu ihr und konnte nach dem ersten Konzert von Dua Lipa kommt Klaus mit ihr sprechen und ich kam nicht Backstage. Und das ärgert mich bis heute sehr, weil ich mir vorstelle, wäre ich da noch Backstage gekommen, hätte von ihr nochmal so ein verschwitztes Bild gemacht, Backstage mit ihren Schuhen, weil ich ja dadurch bekannt geworden bin, dass ich immer die Schuhe von Musikern fotografiert habe, Dancing Shoes, wäre da eine Connection auf einmal entstanden dann zu Dua Lipa, mit der ich hätte vielleicht auch wachsen können als Fotograf. Ne? Mhm. Und eine Band muss ich gerade dran denken, die auch wirklich weltweit und für mich eine auch der besten Live-Bands ist, von der Live-Energie her der letzten 10, 15 Jahre, Future Island, eine Synthie-Pop-Band aus Baltimore, aus Amerika, und die haben damals auf einer Nebenbühne gespielt beim Apple Tree Garden Festival und hab die dann nachher Backstage kennengelernt und ich trinke keinen Alkohol, aber die, ich weiß, dass die auf jeden Fall gut mit einer Freundin von mir Tequila weggesoffen haben. Und unfassbar, eine totale kleine Nischenband, haben glaube ich damals so für 500 Euro oder so gespielt und dann hatten die einen TV-Auftritt in der US-Show da, in dieser Letterman-Talkshow, und gilt für viele Musikexperten als einer der besten Live-Auftritte, die jemals eine Band in der TV-Show abgeliefert hat. Future Island, das Video hatte sofort, glaube ich, 5 oder 10 Millionen Klicks danach und Apple Tree hätte die immer noch mal gerne gehabt, kommst du nicht mehr dran, kannst halt irgendwie halt nicht mehr bezahlen.
Zum Abschluss erzählt er dann noch über sein Durchbruchprojekt Dancing Shoes und wie er Michael Stipe von R.E.M. fotografierte.
Die beste Idee, die ich in meinem Leben hatte, waren am Ende wirklich halt die Dancing Shoes und damit hätte ich nie aufhören dürfen. Aber das war halt alles schon, guck mal, mein erstes Schuhbild habe ich gemacht 2005 von R.E.M. Michael Stipe. Da war ich in Berlin auf Abschlussfahrt, Fachabi, und hatte schon ein paar Veröffentlichungen im Rolling Stone Musik Express. Und das ist eine Bildredakteurin, Annemarie Schmitz hieß sie damals. Und ich bin in Berlin und sehe, der Rolling Stone präsentiert R.E.M. in Berlin. Und zu der Zeit, wo ich in Berlin dann war, und mein Bruder hat das damals rauf und runter gehört, Losing My Religion, und ich wollte die unbedingt fotografieren, da habe ich die Annemarie gefragt, du hör mal, ich bin hier in Berlin. Ich habe ihr nicht gesagt, auf Abifahrt, die wusste gar nicht, dass ich noch so jung war. Habe nur gesagt, ich bin in Berlin und ihr macht doch sicher eine Live-Review, also einen Konzertartikel übers Konzert, kann ich nicht die Bilder machen. Dann meinte die, ja gut, okay, nehmen wir Live-Bilder aus Berlin, ich besorge dir einen Fotopass. So, das hat dann meine Lehrerin damals mitbekommen und die meinte, nee, nee, mein Freund, du gehst jetzt hier nicht noch abends um 21 Uhr hier nochmal aus dem Hostel. War mir scheißegal, bin ich dann hin und habe die Bilder halt noch analog gemacht. Analog mit meiner Minolta X300 und ja, Michael Stipe springt so irgendwie von der Box so an den Bühnengraben so richtig. Und ich gehe mit der Kamera nah dran und gehe einfach mit der Kamera einfach so weiter nach hinten und löse aus. Ja, da ist der Schuh halt so entstanden. Und da hatte ich vor Ort, hat das gar nicht so eine Bedeutung für mich gehabt. Als ich später die ganzen Bilder durchgeguckt habe, und sehe noch mal, siehst Bilder von ihm und dann auf einmal sehe ich, ja krass, jetzt ist ja da der Schuh. Und der Schuh hatte mehr Falten als die Stirn von Michael Stipe. Und der hatte damals schon viele Falten. Und da dachte ich immer, wow, wow, was der Schuh jetzt auf einmal für, was da im Grunde hintersteckt. Und da habe ich mich immer so schon im Kopf gefragt, wow, wie lange trägt er den wohl? Da habe ich irgendwo eine Referenz gefunden, dass er den angeblich seit dem ersten Auftritt immer trägt, immer den gleichen Schuh. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber von fortan fand ich es immer geil, auf Konzerten, auch natürlich auf Festivals, dann die Schuhe der Musiker zu fotografieren.
Ein spannender Einblick in die Festivallandschaft aus Fotografensicht, mit vielen Anekdoten. Als nächstes habe ich das Musikduo Aetna zu Gast, welchem ich schon vor ein paar Wochen einige Fragen zum Thema Festivals gestellt habe, sodass wir auch etwas aus der Künstlerinnen- und Künstlersicht erfahren. Zunächst fragte ich sie, welches ihr allererstes Festival war. Und Ines Schäfer von Aetna teilt dabei direkt eine spannende Geschichte.
Ich glaube, eins der ersten Festivals, was wir gespielt haben, waren, okay, es gab das Bandstand in Dresden. Das ist heute vor 7 Jahren ungefähr gewesen. Direkt danach haben wir beim X-Jazz in Berlin gespielt und dann hat uns X-Jazz eingeladen nach Istanbul. Das war kurz vor den Wahlen dort, bevor Erdogan da gewählt wurde. Und das Krasse war, weiß ich noch, dass die Leute da in Istanbul bei so einem Song mitgesungen haben. Das war so krass und in dem Song geht es halt auch einfach um Politik und dass sie das mitsingen konnten und an diesem Tag, einen Tag vor diesen Wahlen, das war absolut, absolut krass.
Bandkollege Demian Kappenstein erzählt dann über zwei ganz besondere Festivalmomente, die ihm deutlich in Erinnerung geblieben sind.
Ein ganz besonderer Moment war die Eröffnung des Reeperbahn-Festivals, wo wir mit Aetna die Bühne geteilt haben an einem Abend mit meinem Jugendidol Sting. Und das ist natürlich total aufregend, wenn man weiß, dass die Person eine Umkleidekabine neben einem sich zurecht macht. Und also so viele Erinnerungen und so viele Momente verbinde ich mit der Musik von Sting und auch The Police, dass das total krass war. Es gab schon viele besondere Festivalmomente, die auch nur da passieren können. Manchmal hängt es ja ganz klar mit dem Wetter zusammen. Da kann ich mich zum Beispiel an das letzte Jahr erinnern beim South by Southwest Festival in Austin, wo ein hardcore krasses Gewitter über Stunden über der Open-Air-Bühne lag und wirklich jede Sekunde von Blitzen erfüllt war. Und das Festivalgelände musste evakuiert werden. Und sehr, sehr spät an dem Abend hat man die Bühne dann nochmal geöffnet und alle Acts, die tagsüber nicht spielen konnten oder an dem Abend nochmal eine 10 Minuten spielen lassen. Aber dieses Gewitter, das war schon richtig, richtig krass.
Und er erklärt auch, wo Unterschiede zwischen in Anführungsstrichen normalen Tourkonzerten und Festivalauftritten liegen.
Festivalshows unterscheiden sich schon von Clubkonzerten. Allein schon durch die Aufbauten, teilweise die Größe und vor allem auch durch das Publikum. Bei Festivals gibt es viel mehr ErstgängerInnen, Leute, die noch nie auf dem Konzert waren, vielleicht Menschen, die die Band erst für sich entdecken. Das kann ganz andere Dynamiken haben als eine Clubshow, wo die Leute, die im Publikum stehen, ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen und extremst vorfreudig sind. Bei einem Festival kann es natürlich dann auch wiederum sein, dass die Leute den ganzen Tag schon getrunken und gefeiert haben und in dermaßen einer ausgelassenen Stimmung vor der Bühne stehen, dass auch das wirklich sehr außergewöhnlich und sehr exzessiv sein kann.
Ines Schäfer ergänzt dann noch, was Festivals für die Band Aetna ebenfalls besonders macht.
Eines der tollsten Sachen an Festivals für mich ist auf jeden Fall auch immer, dass man neue und andere MusikerInnen kennenlernt. Sowohl, dass man die auf der Bühne spielen sieht und live sieht, als auch, dass man die Backstage einfach kennenlernt und in Austausch kommt. Und gerade Austausch zwischen KünstlerInnen und zwischen MusikerInnen finde ich sowas von wichtig und ganz, ganz toll.
Dann wollte ich noch wissen, wie Aetna als Duo das Booking von Festivals in den letzten Jahren so wahrnehmen.
Wir beobachten die Diskussion um das Booking bei Festivals mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also insbesondere, wie vehement und engagiert darüber diskutiert wird, welche KünstlerInnen, welche Geschlechter, welche kulturellen Hintergründe und zu Festivals eingeladen werden. Das ist sehr, sehr begrüßungswert, was leider viel zu langsam vonstatten geht. Und das ist der Wehmutstropfen bei der ganzen Sache. Es könnte viel, viel schneller gehen, dass die gesamte Gesellschaft auch im Line-up der Festivals sich viel, viel besser widerspiegelt.
Zum Schluss hat mich dann noch interessiert, ob die beiden auch privat zu Festivals gehen, wenn sie mal selbst nicht auf der Bühne stehen müssen.
Wir gehen privat nicht so viel zu Festivals, wie wir es gerne würden. Zum einen, weil wir ja über die Band schon bei so vielen unterschiedlichen Festivals vorbeischauen und reinschnuppern können. Das ist von regulären Indie- und Indie-Pop-Festivals hin zu Klassik-Festivals, wie jetzt gerade den Musikfestspielen in Dresden oder Jazz-Festivals wie dem Elbjazz. Also da kommen schon sehr, sehr unterschiedliche Orte und auch damit andere KünstlerInnen zusammen, die super interessant und spannend für uns zu entdecken sind. Wenn wir es dann doch mal schaffen, dann ist es meistens in Berlin oder in Dresden etwas, was uns musikalisch interessiert und vielleicht auch überraschen kann, weil wir ja auch für unseren Podcast und unsere Radiosendung Antenne Aetna sehr, sehr viel Musik neu entdecken.
In den Podcast Antenne Aetna lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören, da dort für Podcasts ungewöhnlich auch Musik gespielt wird. Und auch ein Konzert von Aetna lohnt sich anzuschauen. Ich habe sie tatsächlich dieses Jahr auf dem Apple Tree Garden Festival gesehen und war sehr schwer begeistert, wie sie dort die Menschen vor der Waldbühne in Bewegung gebracht haben. Eine wirklich schöne Konzerterfahrung. Wir haben jetzt eine Menge über Festivals erfahren und auch ich habe nochmal gemerkt, wie viele Angebote von Musikfestivals es gibt, die man natürlich nicht alle auf dem Schirm haben kann. Also vielleicht ist der Appell, einfach mal ein neues kleines Festival auszuprobieren, mal mit einem Tagesticket irgendwo reinschnuppern und ja, Generell Musik unterstützen, das ist natürlich immer gut. Wie bei allen Themen könnte man natürlich auch über Festivals noch viel, viel mehr erzählen und wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast dazu aufziehen. Aber an dieser Stelle muss ich mich leider einmal von euch verabschieden und das nicht nur für die nächsten 2 Wochen. Wie zu Beginn angekündigt, war dies erstmal die letzte Folge Obligato und ich will mich sehr herzlich bedanken, dass ihr hier regelmäßig reingehört habt und euch mit den spannenden Themenfeldern rund um die Musik auseinandergesetzt habt. Von der ersten Episode, was ist denn eigentlich Musik, über Bandshirts und Merchandise, künstliche Intelligenz, Emotionen, Social Media, die Frage, wie wird man Profi in der Musik, bis zur Preisgestaltung von HiFi-Anlagen, konnte man hoffentlich einiges mitnehmen und vielleicht auch sogar lernen. Dass Obligato irgendwann vielleicht nochmal mit Sonderfolgen zurückkommt oder in ein neues konzeptuelles Gewand gehüllt wird, soll hiermit nicht ausgeschlossen sein, aber hier ist erstmal Schluss. Also, vielen Dank. Und trotz der letzten Folge dürft ihr natürlich weiterhin an podcast@nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast mir eine Nachricht schreiben. Nennt mir doch zum Beispiel eure Lieblingsfestivals oder auch eure Lieblingsobligato-Folge. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis dahin. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.